Es war ein strahlend sonniger Sonntagmorgen, als Tee ihre halbleere Reisetasche schwungvoll auf den Rücksitz von Paddys klapprigem 56er Chevrolet warf und anschließend selbst neben ihm Platz nahm. Sie sah ihren alten Freund herausfordernd an. »Und?«, fragte sie. »Fahren wir?« »Klar doch«, versetzte er mit gespielt gelangweiltem Knurren und drehte den Zündschlüssel, was er prompt wiederholen musste, weil der Wagen nicht ansprang. Tee lachte. »Ich dachte, Physikern passiert so etwas nicht«, witzelte sie. »Ich bin Theoretiker, kein Mechaniker«, raunzte er und drehte ein drittes Mal unter vorsichtiger Zuhilfenahme von Zwischengas. Diesmal waren seine Bemühungen von Erfolg gekrönt. Der Motor schnurrte. Ein Knistern ertönte aus den Autolautsprechern. »Und deshalb muss das Eherecht geändert werden«, verkündete eine blecherne Stimme aus der Konserve. »Entschuldige, die olle Kamelle«, sagte Paddy schnell und fingerte nach dem Schalter des CD-Wechslers, aber Tee hielt ihn zurück. »Und weil das nicht der Fall sein wird, werde ich diesen Fallstrick der Kirche publik machen, und zwar ohne Rücksicht auf Verluste.« Es war ein Audiomanifest, das Paddy und sie selbst damals aufgesetzt hatten. Es war eine Ewigkeit her. Damals, nachdem so viel geschehen war. Tee schnallte sich ab und kletterte entgegen jeder Vorschrift auf den hinteren Sitz, um in ihrer Tasche nach etwas kramen zu können, von dem sie nicht einmal wusste, was es war. Sie musste ihre Hände bewegen. »Paddy«, drängte sie von der Rückwand des Wagens aus, die Arme um den Vordersitz gelegt. »Peter darf das auf keinen Fall in die Hände bekommen.« Ihr bester Freund fiel in seinen selten eingesetzten väterlichen Ton, den sie verabscheute, gerade weil er sie beruhigte. »Wieso? Hast du so wenig Vertrauen zu ihm, dass du glaubst, er würde dich ernsthaft verdächtigen?« »Wir sind zwar beide auf der CD, aber ich war derjenige, der gegen die Rota gewettert hat.« Tee hielt den Atem an. Die bloße Erwähnung der Rota Romana, des obersten Kirchengerichts, schnürte ihr die Kehle zu. Sie griff sich ans Dekolleté, um Atem zu schöpfen. »Doch«, antwortete sie, »ich habe Vertrauen zu ihm. Aber ich verdächtige dich.« Wortlos drehte er sich eine Spur zu langsam zum Steuer zurück und drehte den Zündschlüssel. »Fahren wir«, sagte er nur. Einige Minuten später antwortete er doch noch völlig ruhig: »Ich bin alt genug, um mich befreien zu dürfen.« Bald fuhren sie über die Stadtgrenzen hinaus. Tee entdeckte am Straßenrand ein blank gewienertes Messingschild, das den Besitzer der dahinterliegenden Farm als erfolgreichen Andalusierzüchter auswies. Sie dachte an die wunderschönen Pferde und die Urkraft, die sie ausstrahlten, und genoss den Anblick, der sich ihr hinter einer Baumgruppe auf der Weide bot. Eine große schwarze Stute blickte stolz auf ihr umhertollendes Fohlen, während neben ihr weitere Herdentiere grasten. Spontan wurde Kanes Schülerin an das Baiji-Baby erinnert, von dem Paddy in jener Nacht in Chinatown erzählt hatte, und an den einsamen Delfin, der unter der Oberaufsicht ihres Bischofs zu Forschungszwecken missbraucht worden war. Hätte sie nicht kurz darauf den blauen Himmel über dem Wasser und die grüne Vegetation davor gesehen, Pionierpflanzen, die nasse Füße nicht scheuten, sie hätte zu weinen begonnen, ohne selbst genau zu begreifen, weshalb. Zyklus, dachte sie und schnaubte, Hälfte, vermutlich. In letzter Zeit verschob sich alles. Ihre Gefühle gerieten in Aufruhr. Sie musste sehr, sehr Acht geben auf sich. Nun, diesmal war sie bereit dazu. Unwillkürlich ballte sie ihre Hände zu Fäusten und formte eine Tigerkralle, die sich erst löste, als sie sich ins Bewusstsein rief, dass sie mit Paddy unterwegs war, den sie so lange geliebt und der sie niemals schwerer verletzt hatte, als durch die Tatsache, dass er keine Zeit mehr für sie hatte. Die Herde Shetland-Ponys, die hinter der nächsten Weggabelung auf sie wartete, fand sie wunderschön. Paddy war offensichtlich ähnlicher Meinung, denn er flüchtete sich in Zitate, allerdings solche Joyce'scher Manier. »Ineluctable modality of the visible«, nebeneinander. »Halt die Klappe«, sagte sie ihrem sich vor Gefühlsäußerungen scheuenden Freund und fuhr ihm mit der Hand über den Mund. Er grinste und setzte nach. »Ineluctable modality of the audible«. »Crick«, »crack«. Der irische Schriftsteller hatte sich mit ungefähr diesen Worten auf das Geräusch bezogen, das Muscheln verursachten, wenn man im Sand auf sie trat. Deshalb konnte Tee abwehren: »Hier ist doch nicht einmal ein Strand, also lass den Quatsch.« »Oh, Strandatmosphäre können wir herstellen«, aber es wäre wohl ziemlich kalt. Guck mal, es schneit.« So fuhren sie einige Stunden weiter, und T blieb genügend Zeit, nochmals die Gründe für diesen Ausflug Revue passieren zu lassen. Sie wollte mit Paddy in eine ruhige Skihütte, um ihm die Chance zu bieten, beim Schreiben neuer Songs einen kreativen Ausgleich zu seinen mathematischen Vorträgen zu finden. Aber was war mit ihr selbst? War ihr sein Angebot nicht auch deshalb gelegen gekommen, weil sie auf diese Weise Abstand vom Alltag gewinnen konnte? In der letzten Zeit war sie dermaßen oft indirekt des Mordes an den Priestern beschuldigt worden, dass sie selbst Kermit und TJ diesbezüglich Absichten unterstellt hatte, sogar wenn sie sich ganz harmlos für den jeweiligen Chandlers-Abend mit ihr verabredeten. Überhaupt war ihr, wenn sie an Peter dachte, nicht wohl bei dem Gedanken, so in die Privatsphäre des 101. involviert zu werden. Sie benötigte eine Pause von seinen ständigen Sticheleien. Natürlich hatte die Ankündigung der Fahrt zunächst einmal das Gegenteil von Ruhe bewirkt. Kermit hatte überhaupt kein Verständnis dafür gezeigt, so etwas wie Fluchtgefahr unterstellt und seinerseits Peter davon überzeugt, der von Leah unterstützt wurde. Aber ihr konnte T derartiges Verhalten leichter verzeihen, denn sie kam Peter gerade wieder näher und nutzte jede Chance, sich bei ihm ins rechte Licht zu setzen. Sie hatte nicht originär die Absicht, T unterhalb der Gürtellinie zu treffen. Höchstens indirekt. T schnaubte. Jedenfalls war es gut, dass letztlich Captain Sims sich durchgesetzt hatte, die aus irgendeinem Grund einen Narren an ihr, T, gefressen zu haben schien und dafür plädierte, dass die Reise stattfand. Obwohl, vermutlich war auch das nur ein Trick. Es war momentan schwer, nicht misstrauisch zu werden. Wahrscheinlich waren irgendwo im Auto heimlich Kameras angebracht. Nein, dieser Gedanke führte sie nicht weiter. Es hatte keinen Sinn, sich nicht einmal auf der Toilette unbeobachtet zu fühlen. Das führte bestenfalls zu Verfolgungswahn. Außerdem hatte Paddy auf sie grundsätzlich die Wirkung eines Superbodyguards. Er beschützte sie und er würde ihr niemals etwas antun. Dieses tiefe Gefühl wenigstens hatte Daniels nicht auslöschen können. Sonst wäre sie auch niemals mit ihrem alten Freund allein ins Auto gestiegen. »Paddy«, sagte sie zwischen der vierten Toilettenpause und der letzten Abbiegung vor der Hütte, »die Rede auf der CD enthält ziemlich genau das, was du bei Sandra Mason losgelassen hast. Du weißt, bei der Channel-3-Dokumentation über Stochastik in der Psychologie.« »Du weißt davon?« fragte er geschmeichelt. »McDermott, du machst mich wahnsinnig«, lachte sie und musste unterbrechen, weil er wegen eines die Straße kreuzenden Wildschweines abrupt bremste. Danach vergaß sie in der atemberaubenden Kulisse schlichtweg, ihn weiter danach auszufragen. Captain Sims kochte vor Wut. »Wie konnte Ihnen dieser Fehler unterlaufen? Habe ich mich nicht deutlich genug ausgedrückt, als ich verlangte, Sie sollten Ihr genaues Reiseziel herausfinden? Und waren Sie nicht derjenige, der mir versichert hat, die 2 Stunden unter Beobachtung?« Peter stand völlig perplex vor ihr. »Man könnte fast glauben, Sie steckten mit ihr unter einer Decke. Sie sind Mitglied einer Spezialeinheit, die beauftragt ist, die Morde aufzuklären, also helfen Sie den anderen Detectives. Sie sind schließlich über jeden Ihrer Schritte informiert. Ich habe Ihnen lange genug den Rücken gedeckt, aber es sieht ganz danach aus, als seien Sie tatsächlich befangen. Jetzt sagen Sie bloß noch, das Kind, das Sie erwartet, sei von Ihnen. Dann suspendiere ich Sie postwendend von diesem Fall.« »Captain, finden Sie nicht, dass sexuelle Belästigung nie das Mittel der Wahl sein kann?« fragte er. »Selbstverständlich, belehren Sie mich nicht«, erwiderte sie kurz angebunden. »Aber Sie müssen zugeben, dass der Verdacht nahe liegt, bei all den Gerüchten, die im Chandlers umgehen.« »Seit wann hören Sie denn auf Gerüchte?« »Nun, seit Sie potenziell brauchbare Hinweise liefern.« »Und welchen Hinweis bietet Ihnen bitte das Gerücht, dass T schwanger sein soll?« »Das ist kein Gerücht. Sie hat es mir selbst erzählt.« »Jedenfalls hält sie es für möglich.« »TJ«, stammelte Peter. »Wie bitte?« fragte Sims und brachte ihn damit auf den Boden der Tatsachen zurück. »Sie hat Ihnen davon erzählt, sagten Sie. Wann?« »Oh, das ist schon ein geraumes Weilchen her.« Die riesigen Wälder rund um die Skihütte trugen ihren guten Teil zum Gelingen des Lagerfeuerprojektes bei, mit dem Paddy, so hatte er angekündigt, den Rest des einmal begonnenen Abends mit zufriedener Miene zu verbringen gedachte. Als das Feuer nach geraumer Zeit endlich munter brannte und sich der scharfe Geruch nach Hundeurin verflüchtigt hatte, den die Feuchtigkeit im Holz verursacht hatte, gedachte er allerdings zusätzlich, seiner besten Freundin einige Fragen zu stellen. Gleichwohl verursachte bereits die erste derselben einen längeren Gedankengang, wenn auch mit nur kurzer Erläuterung. »Wie ist es denn so, dein Leben in der fremden Kultur?« fragte er brüderlich besorgt und neigte seinen Kopf zu ihr, während seine Rechte ein Stockbrot über die knisternde Lohe führte. Tee wusste genau, worauf er anspielte. Gegen ihren Willen stahl sich ein Lächeln in ihre Mundwinkel, aber es gelangte nur kurz bis hinauf in ihre Augen. McDermott hatte ihr einmal so nahe gestanden, dass er, genau wie Lia, von den Konflikten wusste, die ihr Leben zwischen zwei Kulturen mit sich gebracht hatte. Das galt nicht nur für äußerliche Schwierigkeiten, sondern auch und vor allem für das ständige Gefühl, einer der beiden Lebenswelten nicht gerecht werden zu können. Um welche es sich dabei jeweils handelte, hing von diversen Faktoren ab. »Gut«, sagte sie und klebte ein widerspenstiges Stückchen Teig mit Gewalt an einen Stock. »Kane behandelt mich freundlich, und er ist ein hervorragender Lehrer.« Paddy stutzte. »Ich dachte, du hättest deine Ausbildung vollendet.« »Das habe ich auch«, stimmte sie zu und stocherte mit dem Stock im Bodensatz der Asche. Die Assoziation, die sie dabei hatte, irritierte sie. Durfte man denn gar nichts mehr tun, ohne dass das religiöse Gewissen dazwischenfunkte, selbst bei etwas, das mit Moral gar nichts zu tun hatte? Geriet sie in einen religiösen Wahn? Aber vielleicht sollte sie, dachte sie plötzlich, diese Assoziation als etwas Positives auffassen. Der Vergleich mit dem Schreiben Jesu auf dem Boden war erstens viel zu weit hergeholt und zweitens bedeutete ihre Analogiebildung, dass sie an ihn dachte, ihn also nicht verraten hatte. Sie fuhr fort: »Ich bin eine Heilerin, aber als solche ist mir bewusst, dass ich noch lernen muss, viel lernen muss. Da ist es doch praktisch, dass ich mir immer einen Mentor gewünscht habe. Du erinnerst dich doch?« Sie kicherte und er stimmte ein. Flüchtig umarmten sie sich. »Es ist also nicht nur Peter, der dich dort hält. Verstehe ich das richtig?« Sie sah auf. »Paddy, was soll das?« fragte sie vorwurfsvoll. »Du machst die Stimmung kaputt.« Beide verstummten und hingen ihren Gedanken nach. »Bin ich eine Verräterin?« fragte sich Tee missmutig. »Habe ich meine franziskanischen Ideale über Bord geworfen, als ich bei einem Shaolin-Priester in die Lehre ging?« Definitiv betete sie kein Offizium mehr, aber sie betete sehr wohl zu ihrem Gott und zu keinem anderen. In Armut lebte sie auch. Kane verlangte kein Geld für seine medizinischen Dienste. Sie war nach wie vor dankbar für das, was ihr geschenkt wurde, und besonders für das, was sie Gutes essen durfte. Lediglich ein wenig der Unmittelbarkeit war verloren gegangen, und sie vermisste sie sehr. Aber was war mit der Selbsterlösung? Glaubte sie daran oder nach wie vor an Gottes alleinige Tat? Sanfte Gitarrenklänge und eine liebevolle Stimme zogen sie wie ein Rettungsseil aus ihren trüben Überlegungen hinein in die klare Nacht. Paddy sang. Competitor, seine Starmelodie. Auf Gälisch. Es war überdeutlich, dass er es für sie tat. Sie liebte die alte Sprachform, die nicht nur als politisches Werkzeug im Kampf für die Unabhängigkeit Irlands hatte dienen können, sondern aus sich heraus einen Gedankenschatz darstellte. Paddy wusste das und erteilte ihre Leidenschaft. Aber es war bereits kurz vor Mitternacht und sie war müde. War sie bereit, sich auf die alten Pfade einzulassen? Verwirrt starrte sie ihn an und wartete auf eine Reaktion seinerseits. Peters Antlitz tauchte vor ihrem geistigen Auge auf. Dann Kermit, der zu sagen schien: »Lass die Finger von ihm, er ist gefährlich.« Aber das alte Verlangen war wieder da, fast wie eine Sucht. Er zog sie beinahe unwiderstehlich an. In diesem Moment hörten sie es beide. Tee erstarrte, aber weniger vor Schreck, vielmehr nur, um besser hören zu können, was vor sich ging. Irgendetwas war da draußen, in den Wäldern, etwas kam auf sie zu. Ein Zweig knackte, nicht allzu weit von der Hütte entfernt. »Gehen wir hinein«, hauchte Paddy, und seine Stimme klang wie der Wind, der die Geräusche aus der Ferne zu ihnen trug. »Ja«, sagte sie nur, »aber wir müssen das Feuer löschen.« Die Eimer im Sand standen neben ihnen, aber die 3 Schritte bis zur Hütte würden zum Problem werden, wenn es sich um wilde Tiere handelte. Dann war das Feuer ein Schutz, auf den sie nicht verzichten sollten. In den Bergen war es einsam. Patrick McDermott war nicht der Mann, der über Gefühle hinwegsah, wenngleich seine zynischen Antworten unkundige Beobachter durchaus zu dieser Schlussfolgerung verleiteten. Als er im geräumigen Hauptraum der Skihütte seine gefütterte Jacke auszog, auf dem Weg dazu, ein Feuer im Kamin zu entzünden, sah er T durch die in die Tür eingelassenen Fenster in die Dunkelheit draußen spähen und er konnte ihre Gedanken beinahe spüren. Er wusste, wenn dort im Wald Menschen waren, die sie verfolgten, wäre T in der Lage, sich zu verteidigen. Auch er selbst konnte sich wehren und T wusste das. Mehr als einmal hatte sie ihm anvertraut, dass sie in seiner Gegenwart trotz ihres eigenen Kampfvermögens ein Gefühl der Geborgenheit empfand. Und in diesem Moment stand sie kurz davor, genau das wieder zu fühlen. Er verkniff sich das Lächeln, das seine Wangen nach oben zog, nicht. »Wir sind in den Bergen, Pat«, sagte sie, ohne sich ihm zuzuwenden. »Genau wie in Tibet. Nur sind sie hier nicht so hoch.« Sie lachte leise. »Ming Li kommt aus Tibet, wusstest du das? Ich habe Kane einfach gefragt, woher sie stammt, weil ich sie selbst doch nie in Ruhe sprechen konnte. Ich habe sie immer nur zum Tai Chi gesehen oder zum Qigong oder zum Kung Fu.« Erstaunt stellte sie fest, dass es doch eine enorme Reihe von Gelegenheiten gegeben hatte, während derer sie die alte Dame hätte besser kennenlernen können. Irgendwie hatte sie nie den Zugang dazu gefunden. »Ich arbeite gern mit ihr, aber sie lässt sich nicht in die Karten gucken.« »Genau wie du«, dachte Paddy. »Genau wie du«, dachte T. »Du musst dich häuten, Larry, wie eine Schlange«, dachte Paddy. »Dazu brauchst du auch äußerlich Raum. Deshalb hast du dich damals von mir getrennt. Aber innerlich traust du dich nicht. Geh zurück in die Mitte deiner Angst und Wut, brich die Schale auf und häute dich.« »Sag mal, was ist eigentlich aus deinen Vorträgen an der Uni geworden?«, fragte er leichthin. »In Dublin? Das weißt du doch. Ich bin zurück in die Staaten gegangen.« »Das meine ich nicht. Oder vielmehr, doch.« Er stellte sich hinter sie und legte sanft eine Hand auf ihre Schulter. »Du wolltest doch auch hier in Amerika Vorträge halten, aber nach allem, was ich in Erfahrung bringen konnte, hast du damit aufgehört. Hing das mit Daniels zusammen?« Einen Moment lang stand sie kurz davor, ihn anzuschreien, dann aber besann sie sich eines Besseren. »Nein«, antwortete sie, »eher mit den Speichelleckern in Ethelthorpes Gemeinde.« Sie verachtete sich selbst für diese Wortwahl, fand aber keine bessere. Sollte sie schweigen? Was würde Kane tun? »Sie, du weißt schon, gewisse Leute, sie haben mich immer wieder, auch öffentlich, gefragt, ob ich noch zu den wahren Gläubigen gehörte. Immerhin habe ich auch Informationsabende über den Buddhismus gegeben. In deren Augen hätte ich gleich übertreten können.« Sie schnaufte. »Aber vor allem waren sie so schlau, mir vorzuwerfen, ich bastele mir meine eigene Religion. Beliebigkeit war das Wort ihrer Wahl. Die haben eine derartige Panik vor Verwässerung, dass man annehmen muss, sie vertrauten ihrem Gott nicht so weit, dass er sie schon davor beschützen würde.« Wieder schämte sie sich dafür, so etwas laut zu sagen. Gab es etwas Positives, etwas Lebensbejahendes, das sie sagen könnte? »Ich hasse sie nicht«, sagte sie, und hielt sich selbst für wenig überzeugend, obwohl ihre Worte der Wahrheit entsprachen. »Auch wenn du das jetzt vielleicht denkst. Lia hat mich übrigens verteidigt, öffentlich und nicht nur einmal.« Sie lächelte dankbar. »Obwohl ich sie nie getroffen habe und auch nicht wusste, von wo sie schrieb. Es waren immer interne Papiere oder die Gemeindezeitung per E-Mail.« Paddy musterte seine ehemalige Freundin. Sie sah noch immer nach draußen, mit umflortem Blick, offenbar entschlossen zu schweigen. Er wandte sich ebenfalls dem Fenster zu. Ganz hinten, am Waldrand, erkannte Paddy die Silhouetten einiger Wölfe. Als er sich wieder T zuwandte, sah er, wie ihre Hand an ihrer Bluse entlang wanderte, tiefer und tiefer, bis sie eine Tasche erreichte und einen Flachmann herauszog. Stumm und mit dem Ziel zu verstehen, beobachtete Paddy sie weiter, in der Hoffnung, dass er sich unauffällig genug verhielt. Der Radiowecker auf dem Kaminsims sprang ohne ersichtlichen Grund an und spielte eine Wiederholung seiner Sendung über Toleranz. Mit Genugtuung sah er, dass sie das Fläschchen wieder in die Tasche zurücksinken ließ, mit Bewegungen, die beinahe schon außerhalb des erkennbaren Bereichs lagen. Dann sprang die Atmosphäre im Raum mit einem Schlag um. Der depressive Einschlag, der sich für Momente Bahn gebrochen hatte, verschwand. Genau wie die Klänge des Radios, dessen Empfang offenbar nicht der allerbeste war. Paddy drückte auf den entsprechenden Knopf, um das Rauschen abzustellen. Allerdings wurde die Stimmung nicht wirklich fröhlich. Stattdessen vernahm der Mathematiker, als die atmosphärischen Schwirr- und Fiebgeräusche seinen Gehörgang wieder freigaben, aus Tees Richtung: Klartext reden. Irgendwer muss es getan haben. »Hm? Du hast mich doch gehört.« »Ach, das. Lass uns über etwas anderes reden, okay?« Tee nickte zustimmend. Sie erkannte offenbar, dass er im Moment nicht bereit war, ernsthaftere Themen in Angriff zu nehmen, denn sie sah ihm in die Augen und sagte: »Du duftest gut.« Und in der Tat nahm er jetzt den Geruch seiner braunen Lederjacke wahr, die er wie in Trance angezogen hatte. Die noch nicht zugebundenen Turnschuhe, in die er soeben getreten war, ohne den Blick von ihr zu lassen, dufteten nicht. »Wieso duften meine Turnschuhe nicht?«, fragte er sich verblüfft, nur um sich eine Sekunde später zu fragen, wieso er sich das fragte. Und dann fragte er sich, wieso er nicht bemerkt hatte, dass Tee weinte. Es war kein schweres, depressives Weinen, sondern mehr ein ehrlicher Fluss von Tränen, die lange Zeit angestaut worden waren, und er nahm sie in seine Arme und wiegte sie. Schließlich sagte die Jüngere: »Mach dir keine Sorgen, das ist gleich vorbei. Ich weine nur, weil...« »Ich weiß schon«, sagte er. Aber sie hatte das Gefühl, dass er es dieses eine Mal nicht wusste, denn er schwieg. Und das bedeutete ihrer Einschätzung nach, dass er den Grund für ihre Tränen in irgendetwas sah, was mit den Morden zusammenhing, über die er nicht sprechen wollte. Oder mit den Priestern. Und beides entsprach nicht der Wahrheit. »Ich weine, weil ich spüre, dass ich viele schöne Erinnerungen nicht mehr erreichen kann. Ich komme einfach nicht mehr an sie heran.« »Die Mitte deiner Angst und deiner Wut«, dachte Paddy und fühlte sich seltsam zufrieden. »Jetzt bist du auf dem richtigen Weg.« Erstaunlicherweise war Tee ebenfalls der Meinung, sie sei auf dem Weg zur Mitte, aber zur Mitte dessen, was sie leben ließ. Noch erstaunlicher war, dass Patrick McDermott plötzlich beschloss, etwas zu sagen, mit dem weder Tee noch, wenn er ehrlich war, er selbst gerechnet hatte. »Vertrauen dahinein, dass etwas Gutes der Welt zugrunde liegt, hält aufrecht. Du hast dieses Vertrauen und steckst mich immer wieder damit an, Larry.« Er hielt sie von hinten umfasst, nicht besitzergreifend, sondern freundschaftlich, begleitend, gemeinschaftlich. Und er setzte nach: »Und ich danke dir dafür.« 2 Sekunden später ertappte Tee sich dabei, dass sie sich fragte, ob die flüchtige Berührung seiner Lippen und ihrer Wange, mehr einem Windhauch gleich, ein flüchtiger Kuss gewesen war oder eine zufällige Begegnung im Raum. Es war verwirrend, wie unangenehm und gleichzeitig anziehend seine Nähe auf sie wirkte. Und noch verwirrender war, dass hinter diesen Empfindungen immer wieder Peter Kane auftauchte, dem sie nichts schuldete und der sich auch selbst ihr gegenüber nicht verpflichtet fühlen musste. McDermott dagegen hatte noch ein Ass im Ärmel, das den Polizisten übertrumpfen konnte. Die Harfe aus der Asservatenkammer befand sich im Nebenraum, in Reichweite. Er führte sie galant am Arm zu dem in ihren Augen wundervollen Instrument und wartete auf ihre Reaktion. Tee fuhr zurück und anschließend ihn an: »Wusstest du davon? Hast du sie gestohlen?« Er allerdings ließ sich nicht aus der Ruhe bringen und fragte nur: »Traust du mir das zu?« Dann schwieg er lächelnd, Aufforderung in seinem Blick. »Spiel die Harfe«, hieß das, und Tee sah keinen Grund, es nicht zu tun. Während sie die alten irischen Volksweisen anstimmte, sah sie Paddy wieder so wie damals, als sie ihm zum ersten Mal begegnet war. Auf der Straße, mitten in Dublin, als er mit seiner Gitarre allein in der Einkaufsstraße hockte und sie zunächst Mitleid mit ihm empfunden hatte, bis sie gesehen hatte, dass in der kleinen Gruppe von Menschen, die sich um ihn herum angesammelt hatte, eine Mutter mit einem etwa 4-jährigen Kind gestanden hatte, die sich anschickte zu gehen. Aber das Kind hinderte sie daran. es wollte bleiben. Dadurch hatte auch sie, T, sich besser gefühlt. Und so war es noch heute, so wenig sie sich das in Chinatown hatte eingestehen wollen. Wenn er sang, wurde die Schwere in ihr leicht wie ein Vogel, und sie konnte fliegen. Leise flüsterte Paddy: »Ich weiß noch, wie du vor der Skulptur in der Galerie gestanden hast, bevor du mich das erste Mal ansprachst. Völlig vertieft in dieses bronzene Ding, in dem du irgendetwas sahst, das mir verborgen blieb.« Jetzt war er derjenige, der leise lachte. »Übrigens, ich hatte dich schon einen Tag zuvor gesehen. Du bist mir aufgefallen im Café über der Buchhandlung. Der Typ am Nebentisch hat völlig konzentriert ein Buch gelesen und du bist darüber aus irgendeinem Grund erschrocken.«
»Was? Warum?«
Er dachte nach. »Keine Ahnung.«
»Egal, erzähl weiter.«
Vorsichtig, damit er nur ja nichts in den falschen Hals bekam, kuschelte sie sich an ihn. »Wie Leonie«, dachte sie, »ich schütze vor, dass mir kalt ist.« Ach nein, richtig, Leonie war tatsächlich kalt, die Sachlage war doch ein wenig anders. »Du hast versucht, dich zu befreien. Vermutlich von deinen eigenen Gedanken, so wie jetzt manchmal.«
»Hä?«
»Nun, ich habe gesehen, wie du in die Mall geflüchtet bist, jeden Tag wieder ins Einkaufszentrum, einen Raum zwischen den Kulturen, wo du dich nicht für eine von beiden entscheiden musst.«
»Woher weißt du das?« fragte sie plötzlich streng.
»Sorry, aber ich bin nicht blind.« Sie hielt inne.
»Wahrscheinlich nicht.«
Und dabei dachte sie, er kennt sich in Chinatown wirklich zu gut aus. Kein Wunder, dass Kermit das verdächtig scheint. Sieht aus, als sollte ich ihn in diesen Glauben lassen.
»Und du bist nicht nur in diesen kulturfreien Raum hinein ausgebrochen, auch innerhalb desselben gab es Situationen, die dir unangenehm waren.«
»So wie jetzt«, dachte sie, »wenn du noch ein bisschen stärker zufasst, wehre ich mich.« Sie war vollkommen angespannt, das konnte ihm unmöglich entgangen sein, aber er fasste nicht stärker zu.
»Du hattest Angst vor Männern. Besonders dann, wenn sie dich zufällig berührten, beim Überholen zum Beispiel.«
»Gott sei Dank, er lässt etwas lockerer«, dachte T und atmete auf.
»Und wenn schon«, sagte sie.
»Genau«, versetzte er, nicht unfreundlich. »Einmal sahst du wegen der Menschenmenge keinen anderen Ausweg, als dich in den geschützten Raum im Mittelpunkt der Mall zu begeben. Von der Bank dort aus hast du die Leute beobachtet. Und dann hast du Amy gesehen.«
»Paddy!«
»Das ist die Schwester eines Jugendlichen, dem dein Polizist mal aus der Patsche...«
»Paddy, woher weißt du das?«
»Ich bin nicht blind.«
»Das sagtest du schon.«
»Es stimmt doch, oder? Dein Sergeant...«
»Detective.«
»Auch gut. Offenbar scheint er diese Familie zu mögen. Jedenfalls mag sie ihn.« »Oder weshalb wohl bin ich Amy noch einmal begegnet, als ich von der Befragung bei der Polizei kam?« »Und dann noch einmal, als sie aus deiner Sprechstunde ging.«
»Das darf ich dir nicht sagen. Ich stehe unter Schweigepflicht.«
»Alles klar.«
»Amy ist schwanger«, dachte T. »Und ich bin es nicht mehr. Oder vielleicht schon wieder.«
»Nein, das kann nicht sein. Ich wünsche es mir bestimmt nur. Ich muss damit aufhören. Eine neue Schwangerschaft kann das alles nicht ausmerzen. Mein Wunschdenken macht das alles höchstens noch schlimmer. Das soll jetzt nur werden.«
Trübsinnig starrte sie aus dem Fenster. Ehe sie sich eine oder zwei Sekunden später wieder zur Gelassenheit zurückmanövriert hatte, fiel ihr Blick auf die Schatten am Waldesrand, von denen sie vermutete, dass es sich dabei um Mitglieder des Wolfsrudels handelte, das sie am Lagerfeuer unterbrochen hatte. Draußen heulte der Wind ebenso wie die Wölfe es taten, und drinnen tropfte die Ironie, als Paddy sagte: »Das Ganze mutet an wie eine riesige Parabel.« T nahm seinen Tonfall zur Kenntnis und konterte: »Du meinst, das Ganze stellt sich analog zu dem Gedanken dar, den du gerade mit mir zu teilen auf dem Weg warst, als die Wölfe kamen. Oder wolltest du vielleicht etwas völlig anderes mit mir teilen?« Sie schlug ihm neckend in die Magengrube und er jagte sie durch beide Zimmer. Schließlich landeten sie auf dem Schaffell vor dem Kamin. Der Mathematiker beugte sich in Richtung Sofa, um seine Gitarre aus ihrem offenen Kasten zu nehmen, und T fragte Paddy, all ihren Mut aufbietend: »Warst du es?«
McDermott hörte auf, an den Wirbeln seiner Gitarre zu schrauben und fragte überrascht: »War ich was?«
»Na, hast du einen der Priester umgebracht?« Es wurde still. Sie waren völlig allein in der Hütte. Weit und breit war niemand, der hätte einschreiten können, falls etwas geschah. Die Kräfte waren ausgeglichen. Der Budo-Kämpfer Paddy und die Kung-Fu-Meisterin Ti. Sie insistierte. »Einen von ihnen? Immerhin bist du kämpferisch versiert genug.« Weder Peter noch TJ wussten von seinem mehrfachen Karate-Schwarzgurt und selbst Kermit war er bislang entgangen. Patrick McDermott hatte ihn wohlweislich verschwiegen. »Komm schon, Paddy, ich muss es wissen«, flehte sie. Paddy zog eine Augenbraue hoch und ließ sie wieder sinken. »Ich war es nicht«, sagte er langsam. »Warst du es?« Tee verneinte. »Ich habe Daniels schon lange vorher nicht mehr gesehen.« Sie schluckte, weil sie gegen Tränen ankämpfen musste. »Aber Peter glaubt, dass ich es war.« Paddy nickte. »Was tut dir weh, hm?« Er sah angelegentlich in die Zimmerecke, wo sein Banjo stand. Er könnte es nehmen und stimmen, das wäre eine Ablenkung. Tee nickte und schwieg. »Du hast ihn gern, stimmt's?« »Ja, aber...« »Nein, geh nicht weg. Aber Paddy, er will nichts von mir. Es wird nichts draus. Und unsere Freundschaft, also die zwischen dir und mir, ist ohnehin viel stärker, auch jetzt noch, wo sie platonisch ist. Ich meine...« Sie hatte den Arm auf Paddys Schulter gelegt und er war zurückgeschreckt. Jetzt aber gab er nach und wandte sich, dem Weg, den ihre Arme freigaben, folgend um. Er summte leise in ihr Ohr und dann küsste er sie. Der lange, weiche Schal, der ihren Zopf umspielte, konnte zu so vielem mehr dienen als nur zum Abhalten der Kälte. Vorausgesetzt, auch Tee ließ es geschehen. Er umarmte sie fester und begann, sie zu verführen. Vor den Fenstervorhängen schien freundlich und leise der Mond.